Episode 159 von Winter Day Hockey O'Clock. Johannes Bischof Berger, Stürmer, KAC.
Ich glaube, in erster Linie ist es wichtig für Leute, die mit Depressionen, mit Panikattacken, egal was da draußen ist, egal was du hast, wenn du das noch nicht selber gehabt hast, kannst du das gar nicht einschätzen. Du denkst, das existiert nicht. Und das ist oft einmal schwierig, mit einem Außenstehenden zu sprechen, der nicht so eine Erfahrung gemacht hat, weil du glaubst es ihm wirklich nicht. Mit mir haben schon Leute drüber geredet, bevor das war, die an Depressionen leiden mussten oder müssen. Und ich habe mir wirklich gedacht, hey, geh doch ein bisschen an die frische Luft und mach dein Ding. Das wird schon wieder gut. Es ist aber wirklich nicht so. Es ist wirklich ernst zu nehmen. Und ich bin froh, dass Spieler sich trauen, darüber zu sprechen, weil es ist wichtig. Es ist wichtig für die Öffentlichkeit, weil es gibt sehr viele Leute da draußen, die wirklich mit dem hadern. Und es ist auch wichtig, dass sie hören, hey, es gibt da einen Weg zurück.
Win today, Hockey. Oh, wow.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Hey, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Die erste Folge von Win Today Hockey O'Clock im neuen Jahr 2024 könnte mit niemand Besserem passieren. Es ist eine der spannendsten Persönlichkeiten in der Win Today Eishockey League. Er ist aktuell ein Vertreter des neuerdings Tabellenführer und vor allem Rekordmeisters. Dort eine der Stützen des Teams. Ein Mann, der gerade die letzten Monate und Jahre sehr viele Höhen, aber auch einige Tiefen durchmachen musste und einer, bei dem es mich extrem freut, dass er hier endlich in Folge 159 bei Winter Day Hockey O'Clock zu Gast ist. Es ist natürlich Johannes Bischof Berger und freue mich sehr, Johannes, dass du da ein klein wenig Zeit nimmst, um im neuen Jahr über Eishockey zu plaudern.
Hallo Martin, danke.
Wie geht's dir, nachdem wir gerade mal nur eine halbe Stunde gebraucht haben, um das technische Setup wohlgemerkt auf beiden Seiten zu finden. Ist es vor lauter Warten und Antizipieren dieses Gesprächs noch okay für dich? Ist die ganze Spannung schon abgefallen oder ist sie jetzt genau richtig?
Ich muss ehrlich offen gestehen, dass ich sehr, sehr nervös bin, vor allem weil wir gerade noch im Vorarlberger Dialekt gesprochen haben und der Sprung ist immer ab. Bisschen holprig, darum hoffe ich, dass es auf Hochdeutsch so gut wie es geht durchkriege, aber ja.
Aber dieser Sprung ist ja eigentlich aus der KAC-Kabine altbekannt, also der Vorarlberger Block, nenne ich es jetzt mal, der wächst ja gefühlt stetig, du hast mit Manuel Ganal, du hast mit Raphael Herburger, du hast mit Simon Schwinger ordentlichen Vorarlberger Anteil. Wie muss man sich das vorstellen in der Kabine, wenn du irgendwie gegenüber, links, rechts von dir ein paar Vorarlberger hast und dann aber wiederum einen, keine Ahnung, einen Thomas Hunderpfund und einen Finn van E und dergleichen. Wie schwierig ist es da, vom Vorarlberger Dialekt ins, in Anführungszeichen, hochdeutsche, kärntnerische zu wechseln und wieder zurück?
Es ist schwieriger geworden, dadurch, dass der Simon und der Herbie wirklich auch viel Vorarlberger Dialekt noch reden. Und der Mani Ganal, ja, der Mani Ganal und ich haben uns schon sehr angepasst, sagen wir mal so. Dadurch ist es jetzt ein bisschen bunt gemischt. Ich weiß oft gar nicht mehr, wie ich zurück oder antworten soll. Aber irgendwie kriegen wir es dann doch hin und wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß in der Kabine, wenn, sagen wir mal, die Kärntner oder die Wiener uns nicht verstehen.
Und das ehrt dich auch sehr, dass du es versuchst, im Hochdeutschen zu absolvieren, dieses Gespräch. Es wäre ja schon vor gut einem Monat der Fall gewesen, dass du hier an dieser Stelle zu Gast gewesen wärst, nämlich auch physisch für die Fans in der Heidi Horten Arena, die sich für das Hockey O'Clock on Tour in Klagenfurt angemeldet hatten. Da bist du dann kurzfristig leider Gottes erkrankt. Gott sei Dank geht's da mittlerweile auch wieder besser und hast du auch entsprechend wieder voll in der Liga in die Spur finden können. Und du bist dann ersetzt worden von Simon Schwinger, sehr kurzfristig, von Dave Madlena. Simon Schwinger wäre ursprünglich am Panel geplant gewesen und der war dann auch mit dabei. Und beim Simon war so ein bisschen das Fragezeichen, wird's Hochdeutsch, wird's Dialekt? Beim Dave war klar, auf gut Deutsch, der scheißt sich nix und lässt dann natürlich auch die vielen Kärntnerinnen und Kärntner, die dort vor Ort waren, an der Schönheit des Vorarlberger Dialekts teilhaben. Und am Ende war es dann so, dass es ein Dreier-Panel aus Vorarlbergern war, wo einer versucht hat, in dem Fall meine Wenigkeit hier dem Hochdeutschen sich anzunähern und der Rest dann einfach im Dialekt gesprochen hat. Die Art und Weise, wie du ersetzt worden bist und dass Dave Madlena da auch kurzfristig eingesprungen ist, war das okay? Was ist die Schulnote für den Auftritt von Dave Madlena? Kann eigentlich nur eins sein, oder?
Absolut. Ich meine, es ist wirklich cool, dass der Dave da eingesprungen ist, weil ich bin mit dem Dave nach Klagenfurt gewechselt im gleichen Jahr und wir haben wirklich sehr viele gemeinsame Geschichte geschrieben da und Geschichten geschrieben. Wir haben wirklich eine gute Zeit miteinander da gehabt und sind zu sehr guten Freunden geworden. Er hat mir tatsächlich dann als er da im Nationalteam war, haben wir uns auf ein, zwei Bierchen getroffen, so wie wir es früher auch immer gemacht haben. Und wir haben da super Zeit gehabt und ich glaube, er hat mich ziemlich gut ersetzt, natürlich in seinem Vorarlberger Dialekt, weil er sich, entschuldige, nicht scheißt. Wie gesagt, ich glaube, er hat es super gemacht und die KC-Anhänger, die dort vor Ort waren, haben sicher Erfolg gehabt mit einem der Meistergoalies von Klagenfurt, ehemaliger, natürlich.
Wenn die Dauer der Unterhaltung danach nur ein kleines Indiz dafür ist, wie sehr Dave Madlena nach wie vor in Klagenfurt verehrt wird, dann war das, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen dafür, dass ehemalige Eishockeyhelden dort nicht vergessen werden. Dave hat es, glaube ich, auch sehr genossen, soweit er das beurteilen kann. Und trotzdem war es natürlich bitter, dass du nicht mit dabei sein konntest. Eine erneute Erkrankung, die dich auch daran gehindert hat, beim ÖEHV-Team mitzuwirken. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich umso wichtiger, dass du im Liga-Alltag für den KAC für Furore sorgen kannst. Das ist auch die letzten Tage vor allem passiert über diese extrem intensive Weihnachtsphase, wo du unter anderem eine 5 Spiele währende Goal-Scoring-Streak hattest. Da möchte ich dann auch ein klein wenig später noch dazu kommen, nachdem wir jetzt eigentlich in den Ausläufern dieser Zeit sind, wo alle 2 Tage gespielt wird. Und wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf. Morgen steht dann ein extrem wichtiges Spiel gegen Innsbruck an. Diese Unterhaltung erscheint am Mittwoch, also wir wissen noch nicht, was gegen die Haie passiert ist. Aber wie sehr geht man nach dieser Weihnachtszeit als Eishockey-Profi, gehst du als Eishockeyspieler am Zahnfleisch oder ist das eh cool? Wenig trainieren und viel Bewerbsspiele bestreiten?
Es ist auf jeden Fall was Cooles. Man muss, glaube ich, eine gute Balance finden zwischen Familienzeit, die ganze Weihnachtszeit, die vielen Essen und dem ganzen Training, wie du das Ganze ausbalancierst mit dem Liga-Alltag dann. Und ich glaube, ich habe mit der Zeit jetzt wirklich gelernt, wie ich auf meinen Körper hören muss und was ich alles tun muss, damit mein Körper so funktioniert, dass er wirklich auf Höchstleistung läuft. Und bei mir braucht es leider sehr viel, mittlerweile sehr, sehr viel. Du hast natürlich immer deine Routinen, die du durchgehst, so am Tag davor, am Spieltag und auch danach. Und mit der Zeit, je älter du wirst, umso mehr Sachen fallen an, Ich konnte dann nicht einfach eine Sache auslassen. Das konnte ich nicht vereinbaren mit meinem Kopf oder mit mir selber. Und dadurch wird die ganze Routine schon sehr lange. Und ja, man muss einfach auf seinen Körper schauen. Es ist eine sehr intensive Zeit, wo sehr viele Punkte zu holen sind. Und das wissen wir. Wir haben es, glaube ich, bisher sehr gut genützt. Aber das Ganze hat noch kein Ende und wir freuen uns auf viele weitere Spiele und Siege.
Inwieweit lässt sich diese Weihnachts-Neujahrzeit mit den Playoffs vergleichen? So von außen betrachtet die Playoffs mit einer völlig anderen Intensität, wo ich mich als Berichterstatter dann bei vielen Teams dann auch einfach nur wundere, okay, wo war diese Art Eishockey zu spielen in den vorangegangenen 48 Grunddurchgangsspielen? Aber der Rhythmus mit alle zwei Tage oder maximal zwei, drei Tage ein Spiel absolvieren, ist dann schon ident. Inwieweit, um auf den Ursprung der Frage, und ja, die ist sehr lange formuliert, zurückzukommen, lässt sich Weihnachten, Neujahr mit den Playoffs vergleichen? Inwieweit ist das auch was völlig anderes?
Es ist ein guter Test, vor allem für uns als Mannschaft. Du gehst durch Niederlagen, du gehst durch Siege und du musst halt immer die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ich glaube, wir haben jetzt mit unseren vier Linien, die wirklich gut funktionieren, haben wir weniger Probleme als manch anderes Team, weil die intensive Zeit kannst du eigentlich nur mit vier Linien durchstehen. Und da hilft's natürlich, wenn, so wie beim letzten Spiel, unsere vierte Linie einfach extrem viel Energie aufs Eis bringt. Und du hast natürlich ab und zu ein Spiel dabei, wo du nicht voll auf 100 bist. Und da hilft es extrem, wenn die A-Linie einfach so zieht. Und die machen die Checks fertig und die zermürben ein bisschen den Gegner. Das hilft die vorderen Linien vor allem, weil wir auch dadurch Energie kriegen. Und ich glaube, das ist ein Vorteil von einem Trainer, der auf vier Linien setzt und ja, das so durchzieht.
Jetzt ist es spannend. Der KAC hat am 24. November zum letzten Mal innerhalb der 60 Minuten regulärer Spielzeit verloren. Seither 12 Partien in Serie, wo immer gepunktet worden ist, eine 4 Spiele währende Siegesserie und vor allem eigentlich seit Weihnachten ein volles Kaderblatt. Also wo es zur Saisonbeginn viele Ausfälle gab, zur Saisonmitte auch viele Ausfälle gab, wo es viele kleine Wehwehchen und auch größere gab, ist es mittlerweile so, dass der Spielbericht voll ist, übervoll ist und dass da auch wirklich gestandene Profis da mal sitzen müssen oder dann tatsächlich nur 13. Stürmer sind oder 7., 8. Verteidiger. Wie hat sich dieser Konkurrenzkampf über die letzten Monate, über die letzten Wochen auch aus deiner Sicht entwickelt?
Ja, erst einmal muss ich sagen, dass beim KC der Konkurrenzkampf da ist, so wie du gesagt hast. Und es ist kein Level sicher. Es ist wirklich so, ich habe mir Anfang Saison, ich habe mir den Kader angeschaut und habe mir gedacht, hey, wo passe ich da jetzt am besten rein? Komme ich wieder an meine Leistungen hin? Wie wird das Ganze ausschauen für mich? Du musst einfach jeden Tag dein Bestes geben und es ist was Gutes, wenn der Konkurrenzkampf da ist. Es macht dich als Spieler besser. Natürlich ist es oft einmal ein bisschen ein Druck, den du vielleicht verspürst, aber es ist was Gutes. Es geht jeder anders mit Druck um, aber uns als Mannschaft hilft es extrem, dass wir dorthin kommen, wo wir hinwollen.
Aber wie gestaltet sich das in einem, in Anführungszeichen, normalen Training? Du weißt, es sind so viele Leute da und auch fit, die allesamt nicht aufs Kaderblatt passen. Versucht man auch wirklich, und das ist dann vielleicht die Floskel, jedes Training zu gewinnen, jeden Drill zu gewinnen? Oder weißt du als jemand, der der sechstbeste Scorer aktuell beim KAC ist, mein Leiberl ist schon sicherer als das von vielleicht jemand anderem?
Ich glaube, mit der Einstellung kommst eben nicht, nicht sehr weit. Aber es ist, der Kirk und der Fischi machen einen extrem guten Job, um uns wirklich täglich daran zu erinnern, was, wieso wir da sind und was wir tun dafür, damit wir bei dem Team spielen können. Und sie gestalten die Trainings wirklich challenging. Also wir werden gechallenged und es ist was Schönes, weil es ist so eine Menschlichkeit da. Es wird nicht einfach auf die Obe gehaut. Sie sagen dir wirklich simpel, um was es geht. Sie sagen dir, wie du vor das Tor stehen musst. Du willst es ihnen zeigen und sie sehen ja, wie sehr du die bemühst. Und ja, es ist wirklich jeder Tag eine Challenge und man muss die Challenge oft einmal annehmen und damit mitgehen. Es gibt da sehr viele Zugpferde in der Kabine und das ist das Wunderschöne bei uns.
Einfach nur mal die vielen KAC-Fans mitzunehmen. Es gab am Dreikönigstag den Sprung an die Tabellenspitze mit dem Sieg gegen die Steinbach Blackwings Linz. Es gibt morgen Dienstag, wie gesagt, diese Konversation erscheint am Mittwoch, das Spiel in Innsbruck, wo zwei extrem formstarke, vor allem in den letzten Tagen formstarke Teams aufeinandertreffen mit Klagenfurt und dem HCI. Aber was passiert? Eingedenk der Tatsache, immer noch intensive Phase zwischen diesen beiden Spielen. Wie ist die Zeit von Spielende gegen Linz und Spielbeginn Innsbruck einzuordnen? Was passiert da alles für einen Profi? Wie ist Trainingsgestaltung, Videostudium, Ansprachen, Schlüsse aus Partien und Vorbereitung auf die nächste Partie? Wie ist diese riesige Gemengelage einzuordnen und nachzuvollziehen?
Wir haben am Samstag gegen die Linzer um 14 Uhr gespielt. Das war erst einmal sehr ungewöhnlich, ja. Aber es hat mir eigentlich gar nichts ausgemacht, ehrlich gesagt. Es war schön, einmal einen Abend zu haben, einen Samstagabend. Wir haben aber am Sonntag Training gehabt. Da war wirklich nur eigentlich Auslaufen am Eis. Heute haben wir ein normales Training gehabt. Wir machen die Videostudiums immer am Tag vom Spiel. Da geben wir wirklich alles durch, vom Powerplay, Unterzahl, zu 5 gegen 5, wie sie spielen, wie sie in den letzten Spielen gespielt haben. Und dann wird unser Gameplan festgesetzt, unsere Taktik. Dann geht es eigentlich eh schon am Spieltag, fahren wir mit dem Bus, natürlich Auswärtsfahrt in Innsbruck, kommen dort an und die gleiche Vorbereitung wie immer, 2 Stunden vor dem Spiel, wärmen uns auf und dann geht's zur Partie.
Wie sieht so ein Gameplan aus? Nicht, dass du jetzt alle KAC-Geheimnisse verraten musst, aber sind das so Bullet Points aller mehr Faceoffs gewinnen als der Gegner, im Powerplay dominieren und in Unterzahl kein Gegentor zulassen? Oder sind das wirklich für jeden Spieler oder jede Linie angepasste Punkte? Wie muss man sich das vorstellen?
Im Grunde schauen wir, wie sie spielen. Wie wir spielen, wissen wir so oder so. Unsere Taktik wird meistens nicht geändert. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis. Ich meine, jede Mannschaft schaut Videos, jeder weiß, wie der andere spielt. Natürlich gibt es ab und zu Anpassungen. Das gibt es aber auch oft einmal im Spiel selber. Aber ja, man schaut sich das Powerplay von ihnen an. Wir schauen, was für Plays sie machen. Vor allem als Unterzahlspieler ist es gut zu wissen, auf was wollen sie hinaus? Wollen sie durch die Box spielen? Wollen sie eher die Low Plays machen? Und so wird eigentlich ein bisschen angepasst. Es wird noch einmal klar gemacht, wer was macht. Aber jetzt persönlich auf einen Einzelnen eingehen tun wir nicht. Es gibt sicher einmal ein Einzelmeeting, wo man dir sagt, hey, das könnte das besser machen, das könnte das besser machen. Wir kriegen mittlerweile ja schon jedes Spiel aufs Handy und können jeden einzelnen Shift anschauen. Und dadurch kannst du auch selber sehen, was du vielleicht besser machen hättest können. Aber ja, im Grunde ist es das so. Und ja, wir sind eigentlich top vorbereitet für so ein Spiel. Das ist von Trainer zu Trainer auch anders. Es gibt ab und zu längere Meetings, ab und zu kürzere, aber im Großen und Ganzen ist es so, ja.
Dieses top vorbereitet sein, das liegt einerseits an den Trainern, andererseits natürlich auch an der Organisation. Ich glaube, wer den KAC kennt und auch verfolgt, weiß, dass das eine sehr statistikgetriebene Organisation ist, dass da auch die Analytics sehr großen Platz einnehmen. Und wenn du Dinge ansprichst, wie du kriegst oder könntest alle deine Shifts aufs Handy geschickt bekommen, was sind so Sachen, auf die du persönlich achtest in deinen Shifts? Ob Überzahl, Unterzahl oder auch Even Strengths. Gibt es da Dinge, die dir wichtiger sind als andere, auf die du genauer schaust als auf andere? Wie gehst du mit sowas um?
Ich muss sagen, ich schaue eigentlich wenig Video. Ich schaue eher Video, wenn ich ein schlechtes Spiel gehabt habe. Also wenn ich wirklich gemerkt habe, hey, ich bin überhaupt nicht ins Spiel reinkommen oder es hat einfach überhaupt nicht gestimmt, dann schaue ich mir wirklich alle Shifts an und ärgere mich einfach nur daheim. Aber da ist jeder anders. Ich persönlich bin dann wirklich grantig daheim, auf mich selber, weil ich merke, du hättest mehr machen können. Du hast nicht dein Spiel gespielt, was du spielen könntest. Aber ich glaube, da ist jeder anders und mit dem geht jeder anders um. Ich denke, es gibt welche von uns, die schauen wirklich jeden Shift an von jeder Partie noch einmal. Ich weiß, dass der Seppo Dahm wirklich sehr darauf eingeht, wie die Gegenspieler, wo die gern hinschießen, was sie gern für Moves machen. Also ich glaube, das ist sehr, ja, da hat jeder seine eigenen Präferenzen.
Dann nehmen wir uns aber mal mit und ich versuche da immer wieder auch für Fans und interessierte Beobachterinnen und Beobachter nicht nur Bilder entstehen zu lassen, sondern auch auf konkrete Spiele einzugehen. Was war so ein Spiel, wo du für dich das Gefühl hattest, da ist gar nichts zusammengelaufen, jetzt muss ich das Video konsultieren, um zu sehen, was besser gemacht werden kann, weil in der jüngeren Liga-Vergangenheit ist es zumindest am Blatt Papier für dich exzellent gelaufen. Aber gab es so ein Spiel in der aktuellen Saison, wo du das Gefühl hattest, das geht so viel besser, das bin nicht ich gewesen?
Ja, ich erinnere mich an ein Spiel gegen Pustertal, nicht das letzte daheim, sondern das vorletzte. Da habe ich wirklich, da bin ich dann auch natürlich ja mit Dave Fischer auch zusammengespielt, darum ist es ein bisschen leichter, ins Gespräch zu finden. Und da bin ich wirklich auf ihn zugegangen und habe gesagt, wow, was für ein Bullshit-Game habe ich gehabt, bitte. Das war unglaublich. Und er hat gegrinst, weil er muss nichts zu mir sagen. Ich weiß selber, die meisten Spieler wissen selber, wenn sie kein gutes Spiel gezeigt haben. Und ja, das ärgert dann einfach. Das nagt dann am und ich glaube, das ist auch was Gutes, weil du willst besser sein, du willst der Mannschaft helfen, weil du hast dann so das Gefühl, du lässt die Mannschaft hängen. Und ich glaube, der Ehrgeiz ist bei mir wirklich sehr groß, der Mannschaft in irgendeiner Weise helfen. Und wenn ich das dann nicht gemacht habe, ist es, ja, es nagt.
Und es kann kein Zufall sein, dass die letzte Niederlage in Regulation für den KC genau dieses Spiel gegen den HC Pustertal war, das du gerade angesprochen hast. Habe ich auch eingangs schon erwähnt, am 24. November. Ob es da die Korrelation gibt, gutes Spiel für Johannes Bischofberger und gutes Spiel für den KC, das ist jetzt natürlich auch der Imagination der Fans überlassen. Wirkt aber in jedem Fall auch so, als ob es sportlich in jedem Fall so ist. Und abseits dieses sportlichen Erfolgs des KC und auch deines individuellen Erfolgs, und da möchte ich dann ganz am Ende auch noch ein klein wenig darauf zu sprechen kommen, ist es für neutrale Beobachterinnen und Beobachter, wo ich mich dann auch dazu zähle, einfach nur schön, dich wieder am Eis sehen zu dürfen. Das war die letzten beiden Jahre, so würde ich jetzt mal von außen betrachtet mutmaßen, alles andere als einfach. Für dich, es gibt auch diese Statistik, wo du, wenn man die letzten beiden Jahre kombiniert betrachtet, gerade mal 25%, nicht einmal oder gerade mal ein Viertel aller Einsätze für Klagenfurt absolvieren konntest. Ob Gehirnerschütterungen, ich glaube nicht nur wegen dieser Gehirnerschütterungen so lange aussetzen musstest. Und um diesen Themenkomplex auch mal zu eröffnen, wie schwierig waren die vergangenen 2 Jahre für dich?
Es war auf jeden Fall eine sehr herausfordernde Zeit. Ich habe sicher die tiefsten Tiefen gefunden in mir, wo ich wirklich nur noch im Bett liegen bin, keine Energie mehr aufbringen konnte, um irgendwas zu machen. Es haben sehr viele Faktoren da mitgespielt. Es war auch Gehirnerschütterung, es war gegen Laibach in Laibach. Dieser Spieler an mir vorbeigefahren und hat mich sehr komisch erwischt am Kinn, und ich habe sofort gemerkt, irgendwas passt nicht. Es war wie ein Stromschlag im Kopf. Und ich habe das Spiel dann abbrechen müssen. Habe dann, ich denke, so 1, 2 Monate Pause gemacht, und es ist wirklich nicht besser geworden. Dann haben mir natürlich Freunde und ehemalige Spieler darauf aufmerksam gemacht, dass es in Zürich die Concussion Clinic gibt. Ich bin dann, natürlich ist es nicht so einfach, einen Termin zu kriegen. Das war sehr überfüllt. Und ich habe dann im März, also in dem Jahr, habe ich einen Termin gekriegt und bin dort drüber für 2 Tage, habe alles auschecken lassen. Da haben sie mir aber schon mitgeteilt, dass es ein Problem sein könnte, dass ich Covid gehabt habe. Und das ist mir nie in den Sinn gekommen, dass das irgendwie zusammenspielen könnte. Es war dort, Covid war so frisch in der Wissenschaft. Es war jeder ratlos. Es hat aber ein Zusammenspiel ergeben, das haben sie schon mitgekriegt dort. Sie haben gesagt, es gibt Spieler, die was Ähnliches haben. Und wir wissen nicht genau, was wir tun können. Wir können einfach eine Therapie machen. Wir können eine Augentherapie machen, an meiner Schwachstelle arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht, aber habe gemerkt, es wird nicht wirklich besser. Es ist so eine Trägheit da. Es ist so eine Energielosigkeit jedes Mal da. Jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin, war nichts da. Einfach kein Feuer, gar nichts. Es war wie ein Schleier vor meinem Kopf. Und das war sehr eine wirklich sehr schwierige Zeit. Ich habe dann aber ein bisschen recherchiert würde ich nicht sagen. Ich habe mit einem Freund geredet, das war mein ehemaliger Fitnesscoach da. Der hat gesagt, hey, wieso probierst du das nicht mit dem Institut in Deutschland? Der Gerrit Käferstein, der Dr. Gerrit Käferstein hat mich mit offenen Armen empfangen, hat mit mir Sachen gemacht, die ich niemals gedacht hätte, dass ich sie machen werde, mit Atemtechniken, mit Ketamintherapie, damals sehr, sehr interessant. Ich habe da Erfahrungen gemacht über meinen Lifestyle, über Ernährung und habe das ganze Wissen wirklich aufgesaugt und habe, ich wollte es einfach noch einmal wissen, ob mein Körper noch, ob mein Kopf noch funktioniert. Und ich habe dort auch mitgekriegt, dass Long-Covid doch eine Geschichte ist und dass das kein Einzelfall ist, dass ich nicht allein bin, der da drin hängt. Und der Zusammenspieler war einfach, ja, das war ein bisschen, das hat mir die Augen geöffnet. So, ich hab gemerkt, okay, hey, ich bin nicht allein, ich bin überhaupt nicht allein. Und ja, dann ist es irgendwie bergauf gegangen. Also wirklich, kurz danach ist es, es war, ich würde jetzt nicht sagen, na Wunder, das hört sich deppert an. Aber innerhalb von 2 Wochen habe ich mich so viel besser gefühlt, dass ich gesagt habe, hey, ich probiere es wieder zu trainieren. Davor war das überhaupt nicht möglich, so in der Art zu trainieren. Da bin ich spazieren gegangen im Wald, und das war schon zu viel. Ich habe kaum mehr einkaufen können. Das war eine komplette Reizüberflutung für mein Hirn. Und ja, das war dann wirklich so Licht am Ende des Tunnels. Und als ich die ersten Trainingseinheiten gemacht habe, habe ich wirklich gemerkt, hey, da könnte was gehen, und ich fühle mich viel besser als zuvor. Und ja, dann ist wirklich stetig aufwärts gegangen.
Und ich glaube, es gibt niemanden in Eishockey Österreich, der dir die letzten beiden Jahre nicht die Daumen gedrückt hat, weil es immer so viel Spaß bereitet, dir auch beim Profi-Eishockey-Tum zusehen zu dürfen. Aber wenn du über diese Tiefen sprichst und auch diese offenen Worte findest, wie es dir ergangen ist, wie sehr ist es auch vielleicht unter Spielern schon Usus geworden, sich über sowas auszutauschen? Also vergangenes Jahr war Dominik Zwerger an dieser Stelle zu Gast und hat über seine Panikattacken gesprochen. Die Geschichte, die sich rund um Marco Rossi und seine Covid-Erkrankung und alles, was danach passiert ist, zugetragen hat, auch das ist mittlerweile sehr gut dokumentiert. Mir hat vor ein paar Monaten, glaube ich, mittlerweile über ein Jahr her, ein Spieler anvertraut, dass er sich in einem Moment der Schwäche oder in einer Phase der Schwäche auch psychologische Hilfe geholt hat. Inwieweit ist es einerseits normaler geworden, sich darüber auszutauschen und andererseits auch das Ganze mit der Außenwelt zu teilen? Jetzt nicht nur an deinem Beispiel, aber an all dem, was du so überblickst.
Ich glaube, in erster Linie ist es wichtig für Leute, die mit Depressionen, mit Panikattacken, egal was da draußen ist, egal was du hast, wenn du das noch nicht selber gehabt hast, kannst du das gar nicht einschätzen. Du denkst, das existiert nicht. Und das ist oft einmal schwierig, mit jemandem, mit einem Außenstehenden zu sprechen, der nicht so eine Erfahrung gemacht hat, weil du glaubst es ihm wirklich nicht. Mit mir haben schon Leute drüber geredet, bevor das war, die an Depressionen leiden mussten oder müssen. Und ich habe mir wirklich gedacht, hey, geh doch ein bisschen an die frische Luft und mach dein Ding. Das wird schon wieder gut. Es ist aber wirklich nicht so. Es ist wirklich ernst zu nehmen. Und ich bin froh, dass Spieler sich trauen, darüber zu sprechen, weil es ist wichtig. Es ist wichtig für die Öffentlichkeit, weil es gibt sehr viele Leute da draußen, die wirklich mit dem hadern. Und es ist auch wichtig, dass sie hören, hey, es gibt da einen Weg zurück. Ja, ich glaube, du hast es schon richtig gesagt, das ist einfach eine wichtige Sache, drüber zu sprechen.
Und ich möchte jetzt nicht irgendwie der quasi Therapeut sein, sondern abschließend vielleicht auch für Menschen da draußen, die uns dir gerade zuhören, so ein klein wenig Werkzeugkoffer nicht entwerfen, aber zumindest vielleicht versuchen, aus deinen Erfahrungen zu schöpfen und Leuten, die das betrifft, was mitzugeben. Was sind so Zeichen, dass man vielleicht Hilfe benötigt? Du hast diesen Schleier angesprochen, den du so quasi vor Augen hattest und diesen Stromschlag, der dich da durchfahren hat und dann aber wiederum das nicht funktionieren ist jetzt falsch, aber im Alltag beim Einkaufen halt einfach sich unwohl fühlen. Was ist, wenn das jemanden betreffen sollte, was vielleicht auch dich betroffen hat, vielleicht genau diese komische Mischung aus Long-Covid, Covid und Gehirnerschütterung. Was sind Zeichen, wo man oder Symptome, wo du sagen würdest, vielleicht nicht verkehrt, zumindest mal mit jemandem zu sprechen, der das professionell ausübt oder professionell Ahnung davon hat?
Ich meine, das erste Anzeichen bei mir war wirklich so, dass ich nicht mehr aus dem Haus gehen wollte. Ich wollte wirklich, ja, ich habe keine Struktur mehr in meinem Leben gehabt. Also, sagen wir mal auf gut Deutsch, ich war nicht mehr funktionstüchtig. Das war wirklich so. Ja, du kannst verschiedene Symptome haben. Das ist wirklich sehr breit gefächert. Aber was man auf jeden Fall tun kann, ist drüber reden. Egal mit wem, egal ob es mit der Familie ist, mit deiner Freundin, mit deinem Freund. Es ist extrem wichtig, darüber zu reden und das Ganze einmal abzulegen, weil sonst sitzt du in dir drin und das wuchert. Es wuchert wirklich. Und sich das einzugestehen, dass es einem nicht gut geht, ist einmal das Erste. Der erste Schritt zur Besserung. Der zweite Schritt ist sicher, jemandem das anzuvertrauen. Und der dritte Schritt ist dann, was aktiv dagegen zu machen. Und ich kann jetzt nicht sagen, was für einen Einzelnen hilft. Das ist, glaube ich, es ist wirklich ein schwieriges Thema, wo manche Menschen was anderes brauchen als ich. Aber ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach Hilfe zu suchen und ein Psychologe ist so oder so was Gutes. Das ist auch für einen gesunden Menschen was Gutes. Das ist wie zum Arzt gehen für deinen Körper. Also auf jeden Fall drücke ich so oder so jedem die Daumen, der mit sowas zu kämpfen hat. Und ich bin wirklich Ansprechpartner, egal wer mit mir reden will, der kann mit mir drüber reden und bei mir ist schon so viel, es hat sich schon so viel getan, dass ich wirklich offen und ehrlich drüber sprechen kann und das gibt mir auch Mut, das auszusprechen.
Und nur um es nochmal zu wiederholen, das ehrt dich extrem, dass du so offen darüber sprichst und keine Ahnung, ob es eben einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, was all diese Leiden auch anbelangt oder Anzeichen dafür sind, dass man sich Hilfe suchen sollte. Glaub, die das vielleicht betrifft, die da jetzt auch zugehört haben, wissen jetzt ohnehin schon, was tun oder wie sie es möglicherweise anfühlen kann. Aber ich möchte nochmal zu diesem Schleier auch zurückkommen, der sich da in Anführungszeichen über dich gelegt hatte, du findest endlich die Hilfe, die du brauchst, die Hilfe, die dich auch weiterbringt. Wo war dieser Punkt oder wo war dieser Moment, wo du das Gefühl hattest, das bin jetzt wieder ich, ungefiltert, unverschleiert, wenn man so will?
Ich muss dazu sagen, meine Freundin hat mich extrem unterstützt in dem Ganzen und ich war immer sehr introvertierte Person. Ich habe mich nie geöffnet oder sehr nicht. Das hat sie mir wirklich so ein bisschen genommen. Und da war sie wirklich so, sie hat zu mir gesagt, hey, ich erkenne dich wieder. Das ist wieder der Mensch, den ich kennengelernt habe. Da ist wieder das Feuer da. Du willst unbedingt das, was du willst, das kriegst du. Und da habe ich gewusst, hey, es geht aufwärts und es ist aufwärts gegangen. Und ja, das ist so ein Punkt gewesen, da habe ich gemerkt, okay, das bin wieder ich.
Achtet mal in so einer Phase der Rekonvaleszenz, nenne es jetzt mal, das erste Mal auf sich schauens, auch auf das, was im Eishockeysport noch passiert, muss man das bis zum gewissen Grad ausblenden? Warst du da gefühlt immer bei den Jungs mit dabei? Hast du versucht, dich zu absentieren? Wie war diese Phase, wo du über 2 Jahre gerade mal ein Viertel der Partien absolvieren konntest?
Boah, es war wirklich sehr schwer, weil ich habe gewusst, das wird eine längere Geschichte. Ich habe das im Gefühl gehabt und irgendwie wollte ich nicht falsche Hoffnung aufbringen lassen in der Kabine, dass ich jetzt wieder zurückkomme. Und ich wollte irgendwie, ich habe in der Phase habe ich einfach nicht gut drüber reden können, was mit mir passiert. Und in einer Mannschaft sind eben über 20 Spieler und wenn die jeder Zweite fragt, die meinen das gut natürlich, aber wenn die jeder Zweite fragt, wie es dir geht, dann geht es dir dann auch nicht besser, sondern ich habe mich wirklich ausgesaugt gefühlt und das war nichts gegen sie. Ganz im Gegenteil, ich habe es eigentlich wirklich für sie getan, weil ich wollte die Mannschaft dann nicht irgendwie runterbringen oder eine schlechte Energie da reinbringen, weil ich habe ja natürlich auch gehofft, dass sie eine erfolgreiche Saison haben. Ja.
Dann lass uns mal zurückspringen in den vergangenen August. Und ja, August bringt Preseason-Spiele mit sich und in 99% der Fälle sind Preseason-Spiele tatsächlich wirklich nur so ein Eingrooven für eine lange Regular Season, dann für viele Vereine hoffen ja auch einen langen Playoff-Run und vielleicht sogar einen Final-Run. Und durfte tatsächlich im vergangenen August bei dieser Heimspielserie des KAC in der Heidi Horten Arena die Spiele beobachten und dann ist beim Heimauftakt in der Preseason Wolfsburg zu Gast. Und du erwischst eine absolute Sahnepartie und erzielst ein Tor, assistierst und dann noch mit einem Game Winner in, ich glaube, der Overtime oder im Shootout auf jeden Fall, so dass du in der Preseason-Partie, also als allen klar war, hoppla, Johannes Bischofberger, he's back. Und du noch dazu von den hartgesottenen Fans Sprechchöre bekommst und dann extra nochmal eine Jubelrunde fahren durftest. Ich habe mir gedacht, wie cool ist das, nach dieser langen Leidensphase dann auch wieder sowas zu erleben? Und ja, August, Preseason, vielleicht nicht ganz so relevant, aber wie geil war dieses Gefühl für dich, dort am Eis zu stehen und auch diese extra Runde zu drehen?
Ja, es war sehr emotional auf jeden Fall, weil ich bin natürlich nicht aus der Stadt gewesen, so in der Zeit, als es mir nicht so prächtig ging, sagen wir es mal so. Und es sind sehr viele Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, wie es mir geht. Und ich habe wirklich so einen Support gespürt. Und dann so eine Vorbereitungspartie zu haben. Ja, das macht was mit einem. Und da, ich habe vorher schon das Feuer angesprochen und da habe ich gemerkt, hey, das Feuer ist wirklich wieder da und es ist so schön, in Klagenfurt Eishockey zu spielen. In Kärnten ist es einfach so, ihr redet für ganz Kärnten. Da Eishockey ist einfach groß und das sind die Derbys groß. Da muss man wirklich ein Kompliment den Kärntnerinnen und Kärntnern machen, die das so beheizen, die ganze Stimmung und das macht es für uns Sportler wirklich speziell, dort zu spielen.
Ich meine, die natürliche Follow-up-Question ist natürlich auch, wie sehr das Fluch und Segen ist. Also zu dieser Zeit, zu diesen drei Preseason-Heimspielen des KAC binnen 5 Tagen, als ich dort war und über diese 5 Tage in Klagenfurt dann auch bleiben durfte, hat es, glaube ich, 10 Minuten gedauert, als ich in der Stadt war, als mich die erste Person darauf angesprochen hat, der Eishockey kommentiert. Und natürlich triff ich dann irgendwie 2 Tage später beim Badengehen auf einen KAC-Spieler und denk mir, in dieser Stadt ist Eishockey so relevant, so präsent, selbst im Hochsommer. Und weil du auch gesagt hast, natürlich haben sich viele erkundigt, wie es dir geht und dich viele darauf angesprochen. Wie sehr ist das Fluch und Segen, wo zu leben, wo Eishockey so relevant ist wie in Kärnten?
Ja, Fluch und Segen. Ich habe bis jetzt nur gute Zeiten erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe wenig schwierige Zeiten gehabt. Wir haben eine Saison, ich weiß nicht genau, welches Jahr war, aber da sind wir im Viertelfinale gegen Bozen ausgeschieden. Da hat jeder gedacht, wow, wieso scheiden die gegen Bozen aus? Die sind dann später Meister geworden. Also so schlecht waren wir dann doch nicht. Wir haben ihnen die Stirn geboten dort. Aber Eishockey lebt in Klagenfurt. Und das ist eigentlich das Schöne. Man sieht es jetzt an der vollen neuen Heidi Horten Arena. Es ist wirklich eine wunderbare Stimmung. Wir sind extrem überrascht, dass so viele Leute kommen. Und es ist wirklich geil, Eishockey zu spielen da.
Und deine Erinnerung ist natürlich vollkommen akkurat. Das war gegen den HCB. Es war 2017, 2018, als die Bozener Meister geworden sind und sich dem KAC im Viertelfinale entledigt haben. Das war eine deiner mittlerweile 8 Saisonen in Klagenfurt. Und vor dieser Saison war natürlich für viele Außenstehende und auch Fans und wohl auch Spieler klar, das wird eine andere Saison werden. Klar, wenn ein halbes Jahrzehnt ein Trainer werken darf wie Petri Matikainen und das auch extrem erfolgreich und es dann danach ein neues Trainergespann, einen neuen Headcoach, einen neuen Assistant Coach gibt, dann wird das nicht ohne Veränderungen gehen. Und diese Veränderungen sind bis jetzt sehr positiv, die sich natürlich auch im sportlichen Erfolg äußern. Aber was ist für dich persönlich der größte Unterschied zu Petri Matikainen und Joa Vuori und jetzt eben Dave Fischer als Assistant und Kirk Fury als Head Coach?
In erster Linie sind zwei komplett verschiedene Coaching-Mentalities. Und wir haben Erfolg gehabt mit dem Beto und mit seinen Assistenten, der in der Zeit gehabt hat. Wir haben großen Erfolg gehabt, das kann man ihm nicht abschreiben. Ich bin auch sehr dankbar für die Zeit mit ihm. Hab sehr viel gelernt, menschlich wie auch sportlich. Jetzt ist einfach ein Wechsel notwendig gewesen. Und jetzt haben wir zwei Männer, die ihren Job wirklich gut machen. Sie sind auf menschlicher Basis, sind sie wirklich on top. Sie gehen auf die Spieler ein. Das haben wir so nicht mehr so gekannt. Das ist einfach was anderes. Sie haben taktisch was verändert oder vieles verändert natürlich. Und ich glaube, es liegt uns wirklich gut. Wir haben offensiv mehr Freiheiten, weil das Defensive haben wir wirklich wir haben das so verinnerlicht gehabt, das Defensivspiel mit 5 Mann zurück und das wirkliche Mauern, dass das ein großer Vorteil ist jetzt für das offensivere Spiel, was wir jetzt machen. Und es gibt einfach viel mehr Freiheiten für uns und wie schon gesagt, ich glaube, es liegt uns sehr gut.
Möchte da natürlich noch einhaken, wenn du sagst, dass ein Wechsel vielleicht auch notwendig geworden ist. Und Petri Matikainen ist ein extrem feiner Kerl und extrem erfolgreicher Coach. Und jetzt hört man immer wieder mal, auch wenn man in Vereine reinhört, dass sich Coaches bis zum gewissen Grad abnutzen. Das ist vielleicht auch bei einem anderen Kärntner Verein in dieser Saison passiert. Aber was sind so Anzeichen dafür, für dich persönlich und jetzt ohne Fingerpointing und auf irgendjemanden draufzuhauen und schon gar nicht auf Petri Matikainen, aber was sind vielleicht so allgemeingültige Anzeichen dafür, dass ein Tapetenwechsel notwendig ist, dass ein Trainer vielleicht beginnt, sich abzunützen?
Es ist schwierig zu sagen. Ich meine, es war einfach eine extrem lange Zeit. Ich war ja letztes Jahr im größten Teil nicht dabei. Aber ich habe halt wirklich schon vor dem Meeting gewusst, was jetzt kommt. Ich habe gewusst, wenn wir ein Spiel verlieren, am nächsten Tag, was genau passiert. Irgendwie war dann das, ja, die Reaktion von uns Spielern vielleicht da, wir haben es dann nicht mehr aufs Eis gebracht, was er verlangt hat. Es ist schwierig zu erklären, was da passiert in einem Raum. Aber wie schon gesagt, er hat seinen Job da wirklich gut gemacht. Hab mir vieles gelernt. Ich habe eine lustige Story mit ihm, weil als er gekommen ist, war die Halle im Umbau. Wir sind im Keller unten, in der Sepp Buschnick-Halle sind wir quartiert gewesen und wir haben jedes einzelne Vorbereitungsspiel haben wir verloren. Ich glaube, es waren 10 an der Reihe. Wir haben Meetings gehabt. Stundenweise. Uns hat man niedergemacht in den Meetings. Ich habe wirklich gedacht, oder ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr gehabt. Ich habe dann echt nicht mehr weiter gewusst. Was soll ich tun? Soll ich zu ihm gehen? Soll ich zum unserem Boss gehen? Ich habe mich dafür entschieden, dass ich zu ihm gehe, in das Trainerkammer. Und ich habe gesagt, hey, ich kann nicht so gecoacht werden. Ich will weg. Ich will aufhören. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe es wirklich tatsächlich so gesagt und er hat mir dann zur Seite genommen und hat gesagt, er findet es super cool, dass ich da reinkomme, dass ich mir traue, da reinzukommen und so ehrliche Worte wiederzugeben. Und er hat gesagt, hey, ich weiß jetzt, wie ich dich coachen muss. Das ist was Gutes. Er hat gesagt, hey, komm her, du musst mir nur sagen, wie ich dich coachen soll. Wir ändern das. Wenn du so ein Spieler bist, dann ändern wir das so. Und ja, in der nächsten Zeit war einfach, es hat gepasst zwischen uns. Er wollte einfach, dass man auf ihn zugeht. Er wollte wissen, wie man gecoacht werden will. Und das hat mir extrem viel Selbstvertrauen gegeben, auch für mein ganzes Leben. Ab und zu ist es gut, wenn man sich dem stellt und das ausspricht.
Ich glaube, ich habe selten ein Gespräch führen dürfen, wo so viele Hockey-Lessons und auch Life-Lessons mit drinnen sind. Deswegen auch da neuerlich der Aufruf, wenn sich da jemand da draußen berufen fühlt, vielleicht mal mit dem Trainer, der Trainerin oder auch dem Vorgesetzten ein klein wenig Tacheles reden zu müssen, ist nicht immer ganz verkehrt. Und du hast ja gerade auch wunderbar dargelegt, was da alles sehr, sehr Gutes draus passieren kann. Und gut, das ist gerade in der jüngeren Vergangenheit passiert und das koinzidiert natürlich auch mit der Übernahme der Tabellenführung des KAC und das war seit sehr langer Zeit nicht mehr der Fall, dass Klagenfurt ganz oben in der Tabelle der Winter Day Eishockey League gestanden ist. Und als es dazu kam, gegen die Black Wings Linz endete justament deine 5 Spiele während der Goal-Scoring-Streak, was an sich schon mal extrem beeindruckend ist. Aber wenn man so in diesem Feiertagsstress mit Trainern ist, in diesem Spielstress mit allem, was passiert, nimmt man das, oder wie bewusst nimmt man das als Profi wahr? Hoppla, schon wieder Bude. Hoppla, 3 in Serie. Hoppla, 5 in a row. Ist das was, das einem bewusst ist, im Hinterkopf drinnen ist, oder nimmt man das einfach so, wie es kommt?
Aha, ist schwierig zu erklären. Ich glaube, da müsste es dann wirklich ein Goalscorer wie à la Lebler oder Avre jetzt fragen. Ich habe das nicht so bewusst wahrgenommen. Ich habe es eigentlich erst wahrgenommen, als in der Kabine dann echt so gesagt worden ist, hey, 3 Tore Goalstreak, da habe ich dann gemerkt, ich habe es eigentlich nicht einmal so am Radar gehabt. Aber du versuchst einfach das Gleiche wieder zu machen, wie du vorher gespielt hast. Du willst natürlich der Mannschaft helfen, so oder so. Und wenn es mit einem Tor ist, ist es natürlich wunderbar. Aber jetzt bewusst war es wirklich nicht. Und es war schön, weil natürlich deine Teamkameraden freuen sich mit dir und es gibt da positive Energie in einem Raum. Aber ich glaube, es ist eher schöner für die anderen als für die.
Ich habe mir gedacht, ich habe mit dir einen absoluten Experten an der Angel, der schon 90 Tore erzielt hat. Wenn es gut läuft und weiterhin gut laufen sollte, dann wirst du die 100 Tore in dieser Saison aller spätestens auch in der nächsten knacken und vielleicht sogar, wenn es außerirdisch läuft, noch in dieser Woche, die sich als extrem intensive Fortsetzung dieses Feiertags Programmes auch abzeichnen. Es geht morgen für dich und den KAC nach Innsbruck. Am Freitag warten dann zu Hause in der Heidi Horten Arena die BEMA Pioneers Vorarlberg und am Sonntag geht's dann zu Red Bull Salzburg. Und das ist insofern auch relevant, weil es das dann gratis im Free TV auf Puls 24 und auch auf Join zu sehen gibt. Du bist jemand, der auch durch oder in Teilen durch die Red Bull Akademie gegangen ist, sich auch in der Liga für Red Bull Salzburg die ersten Sporen verdient hat und der wahrscheinlich so gut wie wenig andere diese Rivalität Salzburg und Klagenfurt beschreiben kann. Und gerade mit all dem, was sich in dieser Saison auch zugetragen hat. Und ja, da war auch das 8:1 in der Heidi Horten Arena Teil davon. Aber warum ist jede Auseinandersetzung mit Salzburg beziehungsweise zwischen Salzburg und Klagenfurt immer so besonders?
Ich meine, es spielt der amtierende Meister gegen den Rekordmeister. Salzburg ist die Mannschaft zum Schlagen. Sie waren die letzten Jahre einfach so extrem stark. Aber das geht natürlich Jahre zurück. Ich habe damals noch in Salzburg habe ich meine erste Playoff-Serie gegen den KAC spielen dürfen und habe da mein allererstes Tor, Ligator schießen dürfen, was ein wunderbares Gefühl war. Ich habe damals gegen den Kirk Fury gespielt tatsächlich und egal wie sie heißen, den Siklenka, Joe Randall, egal wer da noch alles am Werkeln war. Und da habe ich schon gemerkt, hey, das ist was Besonderes. Das zu spielen zu dürfen, ist wirklich besonders. Du hast gemerkt, unsere routinierten Spieler, wie heiß sie auf das Spiel sind. Und es geht mir jetzt einfach gleich. Ich habe die Farben gewechselt, so in der Art. Ich merke, wie es in mir, es ist einfach ein wichtiges Spiel. Du willst einfach sagen, hey, in Österreich sind wir Erster und wir werden es auch bleiben. Und wie gesagt, Salzburg war so extrem erfolgreich die letzten Jahre, haben so einen großen Österreicher Anteil, so wie wir es auch haben. Und darum ist da ziemlich viel Feuer drin.
Das Feuer ist auch immer zu spüren, wenn es dann tatsächlich im Eis zu Werke geht, aber eben jetzt in einer Woche mit morgen Innsbruck, Freitag Pioneers, Sonntag Salzburg. Ab wo fühlt es sich ein klein wenig besonderer an? Fühlt es sich besonderer an, wenn es gegen Salzburg geht, oder muss man das in der Vorbereitung eh wie jede andere Partie auch behandeln?
In erster Linie ist unsere Vorbereitung immer gleich. Wir bereiten uns auf jeden Gegner gleich vor. Aber natürlich weißt du, wer gegenübersteht. Und ja, da ist natürlich mehr Feuer, so wie in einem Derby mehr Emotionen drin sind. Das kannst du gar nicht ausblenden, das geht gar nicht. Aber darum wirkt es auch für die Zuschauer. So, ich glaube, die Zuschauer merken das auch. Es ist einfach so, die Hallen sind dann so energiegeladen, was Schönes ist. Du merkst, es ist was Spezielles. Aber dennoch, jede Partie hat es, egal, ob du jetzt in Asiago spielst oder eben in Salzburg. Es ist immer irgendeine Vergangenheit da bei die Spiele. Aber ja, Salzburg ist ein großer Name im österreichischen Eishockey und zu Recht. Das sind wir auch. Und darum, ja, es ist ein großes Spiel auf jeden Fall.
Und bei diesem großen Spiel geht es dann wahrscheinlich auch um die Tabellenführung. Das Gespräch durften wir führen, als Klagenfurt eben Tabellenführer war. Vielleicht ist es da noch der Fall, vielleicht auch nicht mehr. Es geht extrem eng zu in der Winter Day Eishockey League. Und wenn es dann am Sonntag ab 17.05 Uhr Klagenfurt in Salzburg als Live-Spiel auch auf Puls 24 zu sehen gibt, da gibt's hoffentlich die eine oder andere Person da draußen, die sich denkt, dieser Johannes Bischofberger, nicht nur ein extrem talentierter und toller Eishockeyspieler, sondern auch ein wahnsinnig kluger und eloquenter Mensch. Das sind dann die, die diese Episode von Winter Day Hockey Clock gehört haben. Könnte mit dir wahrscheinlich noch mehrere Stunden weiter plaudern. Hoffe, dass es nicht mehr 159 Episoden dauert, dich wieder an diese Stelle zu bekommen. Möchte mich einfach nur bedanken, dass der de facto eine Stunde deiner wertvollen, hart verdienten Freizeit genommen hast, um mit mir über Eishockey zu plaudern. Vielen lieben Dank.
Dankeschön, Martin.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit mittendrin statt nur dabei.
Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move. Another nice move. Oh, it's gone. What a goal. It doesn't get any better than this.